möchte gerne aus dem Johannesevangelium, aus dem 8. Kapitel, die Verse 1 bis 11 lesen. Johannes Kapitel 8, die Verse 1 bis 11. Da heißt es, frühmorgens aber kam er, Jesus, wieder in den Tempel. Und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte und sagen zu ihm, Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Älteren. Und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr, Frau, wo sind sie? Hat dich niemand verurteilt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Ihr Lieben, das ist eine der dramatischsten und zugleich berührendsten Begebenheiten der Evangelien. Ich denke, dass wir die Dramatik dieser Situation, in der die wir hier vorfinden, so gar nicht so richtig einschätzen können. Man muss sich wirklich versuchen hineinzudenken in die Situation, dass das jetzt nicht ein Gleichnis ist, sondern dass das so wirklich auch geschehen ist. Es beginnt damit, dass Jesus in der Früh zum Tempel geht und dort lehrt. In Klammer, das ist eine der Stellen, in denen uns immer wieder deutlich wird, wie sehr Jesus als jüdischer Messias auftritt und er hundertprozentig sich versteht als einer, der in sein Volk eingebettet ist. Als einer, der auch als Rabbiner verstanden wird, er wurde auch angesprochen dann in diesem Sinne, Lehrer, Rabbiner, der immer wieder in den Tempel geht und dort in einen der Hallen, die es dort gibt, wo auch eben andere Rabbiner lehren, auch eine Lehrtätigkeit ausübt. Das ist hochinteressant. Und wenn jemand im Tempel eine Lehrtätigkeit ausübt, dann heißt das, dass er natürlich nicht irgendwelche Dinge erzählt, die ihm gerade am Herzen sind, sondern dann spricht er über die Bibel. Und die Bibel war damals das Alte Testament. Das heißt, für Jesus war der Tanach, das Alte Testament, also die Schriften des Alten Testamentes, göttliche Autorität. Und er war auch einer von denen, der diese Schrift auslegte. Lehren im Tempel heißt Auslegung der Tora. Er hat diese Tora ausgelegt, er hat sie in vielfacher Weise ausgelegt, er hat immer wieder darauf Bezug genommen, nämlich die Bergpredigt, wo er auch auf die Tora ununterbrochen Stellung bezieht. Und sie in bestimmter Weise auslegt, aber seine Grundlage ist die Tora. Und er ist nicht gekommen, wie er sagt, das Gesetz, die Tora aufzulösen, sondern zu erfüllen und auch den rechten Gebrauch der Tora zu weisen. Das ist nur in Klammer, das ist wichtig für das Selbstverständnis Jesu. Nun, Jesus befindet sich im Tempel, er sitzt dort, er steht da, er hat sich hingesetzt und gelehrt, und es ist eine alles Volk, also man muss sich schon eine große Gruppe von Menschen vorstellen, die jetzt ihn umringt, die sind vielleicht auch gesessen, weiß es nicht, aber wahrscheinlich war das so ein Kreis um ihn herum und er lehrt. Und nun wird diese Lehrsituation unterbrochen. Muss ich das so vorstellen jetzt? Das ist eine sehr friedliche Situation, wo Jesus da lehrt, und jetzt plötzlich kommen Schriftgelehrte und Pharisäer und sie bringen eine Frau, das heißt, sie zerren sie im Grunde genommen vor Jesus, sie dringen in die Mitte dieses Kreises ein und stellen diese Frau vor den Augen aller dieser anwesenden Juden in die Mitte und klagen diese Frau öffentlich an. Das war natürlich nicht ein geeigneter Augenblick für so etwas, aber das war den Pharisäern und den Schriftgelehrten nicht wichtig, ob es der rechte Zeitpunkt war, denn sie hatten ja eine bestimmte Absicht damit. Und sie stellen diese Frau in die Mitte und sie klagen sie an und sprechen Jesus an als einen Rabbiner, als einen Lehrer, als eine Autorität. Sonst hätten sie ihn ja nicht vor sie gebracht. Und sie sagen, Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden, vielleicht die nächsten Verse, und in dem Gesetz, das Moses uns geboten hat, heißt es, dass man sie steinigen soll. Mose hat uns geboten, solche, also Ehebrecher, zu steinigen. Du nun, was sagst du? Ihr Lieben, wenn man sich das so vorstellt, wie das in dieser Situation gewesen ist, da wird aus einer Lehrveranstaltung plötzlich mit einem Mal eine Gerichtsverhandlung. Es ist eine vollkommene Veränderung der Atmosphäre. Es wird eine Gerichtsverhandlung. Und wenn man diesen Verlauf ein bisschen, ich werde es noch ein bisschen versuchen darzustellen, wenn man diese Gerichtsverhandlung sozusagen jetzt hernimmt, ist es eigentlich im Grunde genommen ein dreifaches Gericht. Es ist hochinteressant, wenn man das ein bisschen versucht zu analysieren, was hier stattfindet. Und in diesem Sinne möchte ich gerne auch versuchen, ein bisschen jetzt näher über diese Sache einzugehen. Und zwar, es ist eigenartig, dass hier nicht nur diese Frau angeklagt wird, die Ehebrecherin, sondern es wird gleichzeitig ja Jesus angeklagt. Und dann kommt noch eine Gerichtsverhandlung, die dann stattfindet zwischen Jesus und dieser Frau ganz allein. Und nun, sie wird wegen Ehebruch angeklagt. Ja, im Gesetz des Mose, 3. Mose 22, da heißt es, dass jemand, der beim Ehebruch ertappt wird, dass er gesteinigt wird. Das betrifft aber nicht nur den einen Teil, sondern auch den zweiten Teil des Ehebruches. Also beide sind hier genannt, die hier in dem Gesetz schuldig sind. Hier ist nur die Frau. Ihr Lieben, das ist ein hartes Gesetz. 3. Mose 22, es wird dann noch einmal, also ich sage das jetzt in unseren Augen, ja. Wenn man die Tradition des Judentums ein bisschen überblickt, dann merkt man, dass in der Praxis dieses Gebot fast nie angewendet wurde. Also es war nicht so, dass ununterbrochen, weil Ehebruch kam ja auch oft vor, Menschen gesteinigt oder getötet wurden. Im Gesetz heißt es nicht gesteinigt, sondern getötet, aber man konnte natürlich auch steinigen, ist ja auch eine Form der Tötung. Nun, es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt nachdenken und dass wir jetzt uns darüber aufregen innerlich, wie kann denn Gott so eine harte Strafe über jemanden verhängen? Was, wenn es um Ehebruch geht? Aber nicht nur Ehebruch, sondern auch andere Dinge, die unter die Todesstrafe gestellt wurden. Hier in diesem Text geht es vielmehr um etwas anderes. Zunächst einmal, wenn wir diese Strafe bedenken, dann sollten wir nicht über das Ausmaß der Strafe, sondern auf etwas anderes hinweisen. Nämlich das Ausmaß dieser Strafe zeigt, dass in den Augen Gottes die Ehe etwas ungemein Heiliges ist. Das soll mit diesem Gebot ausgedrückt werden, der Steinigung. Es soll dem Volke Israel vor Augen geführt werden, die Ehe ist eines der höchsten Güter der Menschheit und muss geschützt werden. Die Ehe ist etwas so Heiliges, dass wenn es gebrochen wird, auch mit höchster Strafe zu rechnen ist. Ehebruch ist kein Kavaliersdelikt, sondern ist in den Augen Gottes etwas ganz Wichtiges. Ihr Lieben, das zeigt sich auch darin, dass ja Gott oftmals, wenn man das Alte Testament liest zum Beispiel, dass er seine Beziehung zum Volke Israel und den Bund, den er mit ihnen geschlossen hat, mit einem Ehebund vergleicht. Israel ist seine Frau. Und wenn Israel ihn verlassen hat, sich anderen Göttern zugewendet hat, nennt Gott das Ehebruch. Und Ehebruch, also wenn sie einem Götzen angehängt sind, das hat dramatische Strafen immer über das Volk Israel gebracht. Das war kein Kavaliersdelikt. Deswegen vergleicht Gott auch Götzendienst, also eben mit Ehebruch. Und das bedeutet eben auch, dass die Ehe etwas unglaublich Wichtiges war für Gott. Wir sehen das im Neuen Testament. Es ist hochinteressant, dass in der Stelle, wo über die Ehe geredet wird, zum Beispiel bei Paulus in Epheser 5, die berühmte Stelle, wo er zum Ausdruck bringt, in einem Vergleich, dass die Einheit, die zwischen Mann und Frau in dieser innigen Beziehung, auch bis in die Sexualität hinein, dieses Ein-Fleisch-Werden, was in der Ehe vorgegeben ist, ist ein Bild, sagt Paulus, für Christus und die Gemeinde. So innig, wie Mann und Frau verbunden sind, in einer einzigartigen Weise von Innigkeit, so einzigartig ist die Beziehung zwischen Jesus und seinem Leib. Damit würdigt er wieder die Ehe als etwas ganz Hochstehendes. Und das ist es sozusagen, was hier jetzt uns im Blick sein soll. Gehen wir zur Geschichte zurück. Es ist ein bisschen eigenartig, wenn man so als normaler Leser diese Geschichte jetzt liest, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten hier zu Jesus kommen und wie sie zu Jesus kommen. Das erste Eigenartige ist, eigentlich bräuchten sie für die Vollstreckung eines Urteils im Sinne von Ehebruch Jesus überhaupt nicht. Sie müssen nicht zu Jesus gehen. Sie haben es auch anders, es ist auch anderswo nicht geschehen, dass immer die Gesetzeslehrer zu Jesus gelaufen sind und gefragt haben, Herr, was sollen wir denn tun? Das Gesetz ist eindeutig. Sie brauchen gar nicht Jesus. Das heißt, dass sie hier zu Jesus gehen und dann noch in eine unmögliche Situation hineinplatzen, das muss einen anderen Sinn haben, kommt eh gleich heraus, was der Sinn ist. Das zweite Eigenartige ist, dass in dieser Geschichte nur ein Teil dieses Ehebruches vorgeführt wird, nämlich die Frau, aber nicht der Mann, mit dem sie Ehebruch getrieben hat. Und auch das zeigt, dass eigentlich, es müssten eigentlich beide gesteinigt werden. Auch das zeigt, dass die Schriftgelehrten und die Hohepriester, die Pharisäer, die hier vorgegangen sind, dass die sozusagen ja gar nicht im Sinne haben, hier jetzt einen Fall aufzurollen. Es ging ihnen ja gar nicht letztlich um diese Frau, sondern um etwas anderes. Und das wird ja hier auch sehr schön ausgedrückt, Vers 6. Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, in einer anderen Übersetzung heißt es, ihm eine Falle zu stellen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jetzt kommt es heraus, was eigentlich die Motivation der Schriftgelehrten und Pharisäer war, warum sie diese Ehebrecherin da vor Jesus gezerrt haben. Gar nicht so sehr wegen des Ehebruchs und gar nicht so sehr wegen dieser Frau, sondern sie wollten Jesus eine Falle stellen. Und sie wollten am Ende der Geschichte sozusagen einen Fall hervorbringen und konstruieren, in dem Jesus als Schuldiger dasteht. Und man Jesus anklagen kann, nicht die Ehebrecherin. Was war die Falle? Die Falle war, Jesus hätte, ich darf es einmal so sagen, Jesus hätte sagen können, was er wollte. Er wäre in jedem Fall vom Pferd runtergefallen, auf irgendeiner Seite. Sie wollten unbedingt etwas in die Hand bekommen, weswegen sie ihn anklagten. Ganz einfach einmal gesagt, vielleicht zwei Dinge, an denen man das klar machen kann. Wenn Jesus sich auf die Seite der Pharisäer gestellt hätte und gesagt hätte, ja, ihr habt recht, im Mose steht, man soll diese Frau steinigen, also tut es. Wenn er so geantwortet hätte, in diesem Sinne, dann hätte er, ich sag's einmal so jetzt, seinen Ruf verloren. Weil er war ja den Pharisäern und den Schriftgelehrten deswegen ein Dorn im Auge, weil er so barmherzig war mit den Sündern. Weil er immer und immer wieder im Gespräch mit Sündern und mit Zöllnern und mit allen möglichen gewesen ist und ihnen eine Barmherzigkeit gegenüber gezeigt hat, so dass man ihn als Freund der Zöllner und Sünder, das war ein Spitzname, mit dem Jesus versehen wurde. Und wenn Jesus jetzt sagen würde, nein, steinigt sie, dann hätten die Pharisäer ihn bloßgestellt vor der ganzen Menschenmenge und gesagt, so barmherzig ist er ja gar nicht, wie er tut. Er ist ja nicht wirklich ein Freund der Zöllner. Er ist unglaubwürdig, jetzt seht ihr es ja. In Wirklichkeit ist er, will er ja die Strenge des Gesetzes sozusagen durchführen. Hätte er anders geantwortet, hätte er sich auf die Seite der Frau gestellt und gesagt, nein, ihr sollt sie nicht töten, und was auch immer er dann hätte sagen können, dann hätten sie ihn eindeutig vor Zeugen als Gesetzesbrecher entlarvt und hätten ihn sofort beim Hohen Rat anklagen können wegen Gesetzesbruch. Ein Rabbiner, der das Gesetz übertritt. Sie wollten ihn ja töten. Das war ja immer die Absicht. Aber sie mussten immer Zeugnisse haben oder Zeugen finden, die sozusagen hier auch nun eintreten. Nun, die Antwort, die Jesus gibt, ist frappierend und hat alle, die dabei gewesen sind, natürlich auch erstaunt. Erstens einmal, die erste Antwort, die Jesus gibt, ist, er schweigt. Und das zweite ist, er bückt sich nieder und er schreibt mit seinem Finger da auf dem Boden, im Staub oder wie auch immer. Der Johannes, der das berichtet, erklärt nicht, was Jesus gemacht hat am Boden, hat er was aufgeschrieben oder hat er Zeichen gesetzt oder etwas. Das ist auch gar nicht wichtig, weil sonst würde es uns ja berichtet sein. Aber die Frage ist doch, was meinte er damit, dass er diese Handlung gesetzt hat? Nun, die wahrscheinlichste, ich sage das bewusst so, die wahrscheinlichste Überlegung zu diesem Handlung wäre die, weil es sich hier ja um eine Auseinandersetzung zwischen Jesus und Schriftgelehrten, Pharisäern, die die Bibel sehr gut kannten, dass das von Jesus her ein Hinweis war auf eine Stelle, die in Jeremia steht. Ich lese euch die kurz vor, braucht es nicht aufschlagen. Das ist Jeremia Kapitel 17, Vers 13. Da heißt es, alle, die dich verlassen, werden zu Schanden werden. Und die von mir abweichen, werden in die Erde geschrieben werden. Denn sie haben den Herrn, die Quelle lebendigen Wassers, verlassen. Ich denke, dass das da die wahrscheinlichste Deutung ist, dass Jesus hier Bezug nimmt auf diese Stelle, die ganz sicher die Schriftgelehrten und Pharisäer kannten. Und Jesus mit dieser Handlung den Spieß umgedreht hat. Und er hat jetzt sozusagen, indem er mit dem Finger auf die Erde geschrieben hat und auf diese Stelle, darf ich jetzt einmal so sagen, hingewiesen hat, hat er nun die Pharisäer und die Schriftgelehrten in die Anklage genommen. Und er hat gesagt, ihr seid solche, die hier in Jeremia 17 beschrieben werden, diejenigen, die abgefallen sind und die zu Schanden werden wollen. Und sie werden in die Erde geschrieben mit dem Finger. Also der Finger ist in der Bibel oft ein Gericht, hat Verbindung mit Gericht. Also es ist wie, wenn Jesus nun sozusagen die Schriftgelehrten und die Pharisäer hinweist auf sich selbst. Sie haben auf diese Frau gezeigt und jetzt sagt Jesus, schaut auf euch selbst. Und in dieser Zeit, da hat Jesus ihnen möglicherweise eine Chance gegeben, innerlich nachzudenken über das, wie sie selber eigentlich vor Gott dran sind. Und in dieser Situation, das bestätigt sich ja auch nachher, dann wie er noch einmal auf die Erde schreibt und dann etwas dazwischen sagt, dass es hier tatsächlich darum geht, dass sie sich inne werden der eigenen Sündhaftigkeit und der Heuchelei, mit der sie hier diese Frau anklagen. Jesus schreibt auf die Erde mit dem Finger. Denkt an die Geschichte aus Daniel 5. Da geht es um den König Belsazar, babylonischer König. Er hat ein großes Festmahl gemacht. Er hat viel getrunken. Er hat gotteslästerliche Dinge gemacht. Er hat einen Tempelschatz, den sie aus Jerusalem geraubt haben, genommen und hat ihn nun dargeboten, damit alle, die da sind, daraus trinken. Und plötzlich erscheint eine Hand und schreibt mit den Fingern auf der Wand. Mene, mene, tekel, upharsin. Das heißt, du bist gewogen worden, dein Reich ist gewogen worden, du bist als zu leicht befunden worden und deswegen wird das Reich von dir genommen werden. Der Finger Gottes. Ich glaube, dass die Schriftgelehrten und die Pharisäer sehr wohl wussten, was Jesus hier getan hat, als er dieses Zeichen hier auf der Erde getan hat. Aber es heißt, dass die Pharisäer hartnäckig blieben. Sie haben weiter auf ihn eingedrängt, ja. Als sie aber fortfuhren, also sie haben darauf nicht reagiert, haben wahrscheinlich auch dieses nicht wahrgenommen in diesem Sinne, zunächst einmal, vielleicht das zweite Mal dann. Haben sie noch weiter ihn gedrängt und dann heißt, und er richtete sich auf und sprach zu ihnen. Und dieser Satz, ihr Lieben, der ist natürlich einer der bekanntesten Sätze der ganzen Bibel geworden. Dieser Satz in dieser Situation hat natürlich noch einmal die Atmosphäre verwandelt. Wie kaum etwas anderes. Das erste war diese Unterbrechung der Lehrveranstaltung in eine Gerichtsverhandlung. Und jetzt kommt ein Satz, der bis ins Mark hinein Menschen erschüttert. Und Jesus richtet sich auf und gibt keine Rechtsauskunft. Sie haben ihm eine Rechtsauskunft gebeten. Was soll man denn tun mit einer Frau, die Ehebruch getrieben hat? Was würde ein Gericht, also ein menschliches Gericht, ist ja hier gemeint, jetzt tun, das jüdische Gericht? Man müsste sie doch steinigen, oder? Und Jesus antwortet und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Ihr Lieben, mit diesem Wort bestätigt Jesus zunächst einmal, ich empfinde das so, dass was diese Handlung, die er da auf der Erde getan hat, dass es darum ging, die Pharisäer auf ihre eigene Sünde aufmerksam zu machen. Jetzt spricht er ja davon auch. Ja? Wenn man diesen Satz liest, man muss ihn vielleicht ein bisschen für uns verständlicher, ich formuliere ihn ein bisschen anders, um verständlich zu machen, was Jesus eigentlich meint. Ich überziehe das ein bisschen jetzt. Ja? Er sagt, so wie wenn er sagen würde, na gut, dann steinigt sie. Ihr habt alles Recht dazu. Aber den ersten Stein, das ist wichtig, soll der werfen, der keine Sünde hat. Den ersten Stein. Damit nimmt Jesus nämlich auch Bezug auf etwas, was auch im Alten Testament vorgegeben ist, im Zusammenhang mit einer Steinigung, bei einem Todesurteil. Da heißt es, in dem, wie man diese Steinigung vornimmt, da ist genau vorgegeben, wer den ersten Stein wirft. Nämlich, den ersten Stein soll der werfen, der unmittelbare Zeuge der Tat ist, der das also gesehen hat. Nicht die vielen 20, 30 Leute, die mitkommen, um einen zu steinigen, sondern der Zeuge. Und meistens ist es ja so gewesen, dass man jemanden, wenn man gesteinigt hat, ist man zu einem Abhang gegangen, dann hat man den runtergestoßen und dann gesteinigt. Und der Erste sollte ihn runterwerfen und auch den Stein werfen und der zweite Zeuge auch. Also was Jesus hier ausdrückt, ist eine Veränderung dieser, er verändert diese Gebrauch und sagt nicht, derjenige, der sie bei frischer Tat ertappt hat, der soll den ersten Stein werfen, sondern er verändert das jetzt in ein anderes Wort und sagt, wer ohne Sünde ist, mit dem haben sie nicht gerechnet. Niemand hat gerechnet damit. Ihr Lieben, wir müssen diese Situation jetzt vor uns sehen. Der Einzige, der das Recht hätte, jetzt nach dem, was Jesus gesagt hat, einen Stein zu werfen, ist Jesus selber. Er war der Einzige, der ohne Sünde war. Das kommt heraus jetzt, ja? Der Einzige, der übrig geblieben ist. Und jetzt haben, und er hat sich dann wieder niedergebückt, ja, heißt es, und weitergeschrieben, und wieder Zeit gegeben, und dann heißt es, dass einer nach dem anderen weggegangen ist. Jetzt waren sie betroffen. Jetzt haben sie verstanden, was Jesus meinte mit diesem auf der Erde schreiben, dass er von ihre Sünde aufgedeckt hat. Und jetzt gehen sie einer nach dem anderen. Und es ist interessant, dass da steht, sie gingen einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Älteren. Es wird sogar erwähnt, ja? Also es wird nicht erklärt, warum, aber es hat mich berührt. Ja, warum steht da, angefangen von den Älteren? Offenbar waren es die Älteren, die ganz besonders betroffen waren wegen ihrer eigenen Sündhaftigkeit. Es lässt sich anders nicht erklären. Nun, ihr Lieben, diese Antwort, die Jesus gibt, ist keine Rechtsauskunft. Jesus sagt nicht, ihr müsst das Gesetz jetzt umschreiben und es darf überhaupt niemand mehr gesteinigt werden, außer von jemandem, der ohne Sünde ist. Ja, dann hört sich jede Todesstrafe oder jedes Gerichtsurteil auf. Das bezieht sich ja nicht nur auf Todesstrafe, sondern überhaupt. Das ist nicht ein gesellschaftsfähiges Gericht, ja, wo sozusagen man nur, wenn man selber ohne Sünde ist, überhaupt ein Urteil sprechen darf oder ins Gefängnis stecken. Das ist ja ganz egal. Also um das geht's hier jetzt überhaupt nicht. Es geht überhaupt nicht um eine Rechtsauskunft, weil sonst würde sich jedes Rechtssystem sozusagen erübrigen. Aber was Jesus hier tut, ist jetzt etwas anderes. Er bringt diese menschliche Gerichtssituation auf eine höhere Ebene. Dafür ist er zuständig. Er ist nicht gekommen, um als Rabbiner menschliches Recht, auch wenn es vom Mose her natürlich jetzt vorgegeben ist, durchzuführen, sondern seine Mission ist eine andere. Und auf diese Mission geht es, das ist die dritte Gerichtsverhandlung, die jetzt kommt. Das zweite ist, noch einmal, dass er mit dieser Art und Weise, wie er hier antwortet, zunächst einmal eine Botschaft bringt, die die Pharisäer und die Schriftgelehrten zutiefst in ihr Herz hineinfällt. Er klagt ihre Heuchelei an. Er klagt ihre Selbstgerechtigkeit an und Hartherzigkeit und vieles andere mehr. Jesus hat ständig einen Konflikt, darf ich es einmal so sagen, mit den Führern des Volkes gehabt, weil sie eben genau dieser Dinge, die sie hier jetzt vorführen, angeklagt werden von Jesus. Ihr, die ihr selber solche Menschen seid, die zutiefst Gott zuwiderleben, ihr zerrt eine Frau und zeigt mit Fingern auf sie, um sie zu verurteilen. Nicht nur, um sie zu verurteilen, sondern auch, um mich zu verurteilen. Also die Motive waren ja durch und durch negativ und falsch. Und das ist etwas, was Jesus aufzeigen wollte. Ich lese euch ein paar Worte aus dem Matthäusevangelium. Im Matthäusevangelium, Kapitel 23, nur zwei Verse. Da gibt es das ganze Kapitel, lest das einmal durch. Das ist eine Anklage Jesu gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und die bricht hier auch durch. Ich zitiere nur zwei Verse. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, genau die Gruppe, die hier ist. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, äußerlich, inwendig, aber voll von Totengebeinen und aller Unreinheit sind. So scheint auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, ja, sie wollen hier Gerechtigkeit, was das Gesetz sagt, ja. Von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler. Und dann geht's so weiter. Könnte ich jetzt die ganze Rubrik weiterlesen, die hier dasteht. Also, das Erste, was hier sozusagen Jesus vorhat, ist, dass er die Schriftgelehrten und die Pharisäer ihrer Heuchelei bezichtigt und ihnen eine Chance geben möchte. Er dreht das Ganze um. Und es geht jetzt gar nicht mehr zuerst um die Ehebrecherin, sondern um die Pharisäer, um ihnen eine Chance zu geben, ihre eigene Heuchelei zu entdecken. Und es gelingt. Das ist interessant. Sie sind so betroffen von dem Wort, sie haben verstanden, was Jesus gesagt hat, und sie gehen. Das ist ein wirklicher Sieg in dieser Geschichte. Und die Betroffenheit zeigt sich auch darin, meiner Meinung nach, dass sie, wie sie weggehen, nehmen sie die Frau nicht mit. Sie lassen sie dort. Sie hätten ja auch sagen können, Jesus, du kannst sagen, wo du willst. Du bist für uns eben nicht zuständig. Haben wir gerade gesehen. Wir nehmen die Frau und steinigen sie irgendwo. Wäre doch ganz normal gewesen. Aber sie lassen sie. Sie haben verstanden, worum es hier geht, und er bleibt, und sie bleibt da. Und ihr Lieben, was jetzt kommt, ist sicherlich die berührendste Szene in dieser ganzen Geschichte. Jesus hat immer noch sich gebückt und geschrieben am Boden, und dann nach einer Weile hebt er seinen Kopf auf und merkt, er hat das gar nicht bemerkt scheinbar, dass sie alle einer nach dem anderen weggegangen sind. Alle! Das bedeutet nicht nur die Schriftgelehrten und die Pharisäer, sondern die ganzen Leute. Alle, die dort waren. Und jetzt war nur mehr Jesus und die Frau. Und ihr Lieben, die Tatsache, lasst mich das so sagen, dass die Frau hier, diese Ehebrecherin, stehen geblieben ist, sagt Bände. Normalerweise wäre die Reaktion, das ist meine Chance. Jetzt entfliehe ich auch. Jesus schaute gar nicht her. Die Pharisäer und Schriftgelehrten sind weg. Ich bin auch eine Staubwolke. Sie hätten, selbstverständlich wäre das eine normale Reaktion gewesen, dass sie nun auch davon geflohen wäre. Aber sie tut es nicht. Das ist eines der berührendsten Situationen in dieser ganzen Geschichte. Die Frau bleibt. Sie bleibt vor Jesus. Und dieses Bleiben, ihr Lieben, kann man gar nicht anders interpretieren, als dass sie mit diesem Bleiben sich zu ihrer Schuld stellt. Sie bekennt mit diesem Bleiben, ich bin wirklich schuldig, ja. Sie hat auch etwas erfasst in diesem Moment. Durch diese ganze Situation ist sie auch in ihrem Herzen zutiefst überführt worden von ihrer eigenen Sünde. Sie bleibt. Und bekennt damit, ja, ich bin schuldig. Und nicht nur, dass sie sich bekennt dazu, dass sie schuldig ist, sondern sie bleibt auch in dem Sinne, dass sie sich nun dem Urteil Jesu unterstellt. Sie bleibt und zeigt damit, Herr, was du jetzt sagst, das nehme ich an. Dein Urteil. Und sie hat ja keine Ahnung, was kommt. Das ist eine ganz berührende Situation. Und diese Situation endet dann mit diesem herrlichen Satz, den Jesus sozusagen dann ausspricht. Und jetzt merken wir, wie Jesus in einer anderen Autorität als in der Autorität eines menschlichen Richters spricht. Jetzt geht es nicht nur um einen Gerichtsfall, was macht man in einer Gesellschaft mit einem Ehebrecher. Sondern Jesus geht es um die Frage, was macht man mit der Sünde einer Ehebrecherin. Das ist nochmal was anderes. Es gehört zwar zusammen, aber das ist es, wozu Jesus gekommen ist. Jesus ist nicht gekommen, um Steine zu werfen. Jesus ist gekommen, um sozusagen zu helfen, dass die Steine aus den Händen fallen. Und deswegen sagt Jesus einen Satz, der hat drei Teile. Mit dem möchte ich schließen. Er sagt drei Sachen. Er sagt, ich verurteile dich auch nicht. Erstens. Zweitens. Geh hin. Drittens, sündige hinfort nicht mehr. In aller Kürze eine ganze Predigt. Das ist typisch Jesus. Ich verurteile dich auch nicht. Jesus sagt, ich bin gekommen. Und dann nimmt er im Grunde genommen seinen Tod am Kreuz vorweg. Das hat er immer getan, wenn er Vergebung ausgesprochen hat. Und sagt sozusagen jetzt nachösterlich gesprochen, ich bin da, um dir deine Sünde abzunehmen. Und nicht nur deine Sünde, sondern auch die Strafe für die Sünde. Und die Strafe für die Sünde ist nicht ein Todesurteil menschlicher Art, sondern ewige Verlorenheit. Und ich bin gekommen, dir das abzunehmen. Und ihr Lieben, dass wir das ja nicht missverstehen. Wenn Jesus vergibt, dann heißt das nie und nimmer, dass er die Sünde eines Menschen bagatellisiert. Jesus hat nicht gesagt, na ja, ist ja nicht so schlimm, kann ja jedem mal passieren, dass man fremd geht. Ich vergebe dir halt. Das ist nicht ein Bagatellisieren, sondern das ist wie ein Kavaliersdelikt. Für Jesus war es ganz eindeutig, dass es Sünde war. Sagt er dann der dritte Teil, sündige hinfort nicht mehr. Für Jesus ist keine Sünde eine Bagatelle. Und dass Ehebruch schon gar nicht eine Bagatelle ist, das zeigt die ganze Bibel. Das ganze Neue Testament, immer wieder von Unzucht die Rede ist. Und damit auch Ehebruch gemeint ist natürlich. Ist immer oft an der ersten Stelle der Listen, wo Jesus sagt, oder der Apostel Paulus in diesen Listen sagt, davon müsst ihr euch hüten. Also Jesus hat überhaupt keine Absicht, der Frau zu sagen, ist ja nicht so schlimm. Die machen es nur so dramatisch, die anderen. Aber ich drücke beide Augen zu. Nein, ihr Lieben, das müssen wir uns immer wieder deutlich machen. Wegen dieser Sünde ist Jesus ans Kreuz. Und das war kein Spaziergang. Und das bedeutet, dass er diese Strafe auf sich genommen hat für unsere Sünden. Das zeigt, wie schwerwiegende Sünde in den Augen Gottes ist. Und das zeigt auf der anderen Seite auch die Totalität, mit der Jesus vergibt. Er sagt nicht, ja, ich vergebe dir unter diesen und diesen und diesen und diesen und diesen und diesen und diesen Bedingungen. Das musst du alles vorher erfüllen. Und wenn du das erfüllt hast, dann vergebe ich dir. Es ist eine totale Vergebung. Und das Zweite, dass Jesus sagt, geh hin. Das ist ein herrliches Wort, weil was sagt dieses Wort? Jesus öffnet dieser Frau eine neue Zukunft. Das müssen wir hören. Jesus öffnet den Sündern immer eine neue Zukunft. Er hält sie nicht fest an dieser Sünde. Er nagelt sie nicht fest für ihre ganze weitere Zeit. Sagt, weil du das gemacht hast, bist du es disqualifiziert für dein ganzes Leben. Sondern er öffnet eine neue Zukunft. Und für diese neue Zukunft gilt etwas, was er mit dem dritten Satz sagt. Er sagt nämlich mit diesem dritten Satz, sündige hinfort nicht mehr. Und damit macht er etwas deutlich, was wir oft vielleicht auch nicht in dieser Schärfe für uns selber wahrnehmen. Ihr Lieben, Buße und Vergebung hat immer eine Konsequenz. Das will Jesus hier sagen. Buße und Vergebung müssen Früchte bringen. Deswegen wird auch von der Frucht der Buße gesprochen. Und die Frucht im Zusammenhang mit dieser Sünde, die Jesus hier vergibt, heißt zu dieser Frau sagend, geh hin und höre augenblicklich mit deinem ehebrecherischen Verhalten auf und tu es nie mehr wieder. Ich sage es jetzt einmal in meinen Worten. Höre augenblicklich auf und tu es nicht mehr. Sünde geht fort nicht mehr. Es ist ja gemeint, die Sünde des Ehebruches. Das ist ja der Zusammenhang, in den es geht. Das sagt Jesus nicht, ist ja nicht so schlimm. Wenn es wieder mal passiert, na gut. Das heißt, Vergebung und Buße haben immer in den Augen Gottes eine Folge, dass wir Früchte bringen. Das gilt auch für uns. Die Früchte der Heiligung, so wie es das Neue Testament beschreibt, ist ein Ausdruck dafür, was Jesus meint, dass wir dadurch, dass er uns ja nicht nur vergeben hat, sondern er hat uns auch zu Pfingsten den Heiligen Geist geschenkt. Und in der Kraft des Heiligen Geistes können wir der Sünde widerstehen. Ihr Lieben, das ist die Frucht von Vergebung. Sonst ist die Vergebung nichts. Und vielleicht nimmt sie auch Jesus zurück. Sie muss Früchte bringen. Die Früchte, dass wir eben mit ganzer Konsequenz, auch in der Kraft des Heiligen Geistes, dieser oder jeder Sünde, die wir vor dem Herrn bekannt haben, auch widerstehen. Ihr Lieben, und so ist dieser Frau eine neue Zukunft geschenkt. Ihr Lieben, diese Pharisäer und Schriftgelehrten, das ist ja auch ein Bild, wo Jesus uns eine Botschaft sagt, wo er ihnen aufdeckt ihre Heuchelei, so will ja der Heilige Geist auch uns immer unsere Heuchelei aufdecken. Das ist ein Mitprodukt aus dieser Geschichte. Dass der Heilige Geist ja auch mir und auch jedem von uns zeigen möchte, wo wir so selbstgerecht sind. Wir zeigen ja gerne auch mit Fingern auf die Schuld von anderen Menschen. Vielleicht damit wir gut dastehen und wir sozusagen sagen, ja, mir kann das nicht passieren. Oder dass wir unsere eigene Schuld zudecken damit. Wir zeigen auf die Schuld anderer und bedecken damit unsere eigene Schuld. Oder einfach, um den anderen Menschen schlecht zu machen. Ihr Lieben, der Umgang, wie wir mit der Sünde anderer umgehen, das ist ein Thema, das hier auch, das ist jetzt ein eigenes Thema wieder, das hier Jesus auch andeutet. Die Pharisäer gehen zu Jesus mit einer Sünde, damit sie bestätigt werden, dass das Urteil, das sie gesprochen haben, richtig ist und sie an ihr handeln können. oder um sie schlecht zu machen oder was immer. Sie gehen nicht zu Jesus, damit Jesus auf seine Art und Weise das Problem der Sünde löst. Das ist das Thema, das für uns wichtig ist. Wir müssen nicht die Sünde anderer bagatellisieren. Wir dürfen nur nicht richten, verurteilen, verdammen, sondern wir gehen mit dem Schuldigen zu Jesus. Und wir begleiten ihn dahin, damit Jesus mit dieser Person die Sünde löst, das Problem. Nicht wir. Das ist unsere Aufgabe. Wir bringen nicht wie die Pharisäer jemanden in die Mitte und sagen, verurteile sie, sondern wir bringen sie zu Jesus, andere Schuldige, begleiten sie und sagen, offenbare du, zeige du, lass deine Barmherzigkeit über diese Frau wichtig werden. Ihr Lieben, das ist eine der Geschichten, über die man natürlich noch mehreres sagen kann und auch Verschiedenes noch ausführen kann, aber ich glaube, dass wir genug haben, einfach auch mitzunehmen, was Jesus vielleicht dem einen oder anderen uns sagen möchte. Auch gerade, ihr Lieben, das vielleicht noch als letzten Satz, die Konsequenz von Vergebung und Buße. Sündige hinfort nicht mehr. Das mutet uns Jesus zu in der Kraft des Heiligen Geistes. Also, das ist ein wichtiger Umgang mit persönlicher Schuld und Sünde, wo uns Jesus auch nicht allein lässt. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass über dieser ganzen Geschichte dein Kreuz steht. Und dass du damit schon hingewiesen hast auf das, was du am Kreuz auch für diese Ehebrecherin vollbracht hast. Und dass du ihr Vergebung zusprechen konntest, weil sie sich zu ihrer Schuld bekannt hat, ohne Wenn und Aber. Und das tust du auch bei uns, Herr. Und das ist ein unglaubliches Wunder. Herr, dafür danken wir dir immer und immer wieder und wir bitten dich so sehr, dass du auch uns hilfst, dass wir dort, wo Heuchelei, Selbstgerechtigkeit in unserem Herzen da ist, dass das aufgedeckt wird, dass wir das zulassen. Aber auch, dass wir rechtschaffene Früchte der Buße tun lernen. Dass wir in der Kraft deines Heiligen Geistes lernen, Sünde zu widerstehen. Herr, du hast alles, was für das, was du von uns möchtest, auch immer vorgesorgt, dass wir es können. Und wir danken dir, dass du den Grundstein gelegt hast durch diese unwahrscheinlich tiefe Gnade der Vergebung. Herr, das ist das größte und größte und größte Geschenk, das du gibst. Aber Herr, wir wollen es auch so beachten. Wir wollen es auch als dieses Größe, dieses Geschenkes in Anspruch nehmen und nicht leichtfertig damit umgehen. Und hilf uns dazu durch deinen Heiligen Geist. Amen.